Einsamkeit ist ein Riesenproblem unter unseren Zeitgenossen. Und darum spricht das berühmte Gedicht von Hermann Hesse vielen aus der Seele, wo er sagt, seltsam im Nebel zu wandern, einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Dann führt er diesen Gedanken weiter und endet dann mit dieser berühmten Strophe, seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein, kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Seltsam, Vereinzelung, Vereinsamung. Und diese Not wird durch die sogenannte Urbanisierung, also durch die Verstädterung, ja noch verstärkt. Dass im Laufe der letzten Jahrzehnte, auch des letzten Jahrhunderts, viele Menschen in die Städte gezogen sind, herausgerissen aus ihren Gemeinschaften, aus ihren vertrauten Lebensumfeldern. Aber auch in einem 70-Seelendorf kann man natürlich sehr einsam sein. In der christlichen Gemeinde spielt Gemeinschaft von Anfang an eine ganz wichtige Rolle. Gemeinschaft. Wir haben letzten Sonntag gesehen, die unermüdliche Fürsorge der Gemeinde. Wie Paulus bei seiner Reise auf dem Weg nach Jerusalem immer wieder eine Anlaufstelle fand. Menschen, die für ihn sorgten, die sich um ihn gekümmert haben und um seine Mitarbeiter. Das Wunder der Gemeinschaft. Und in der Gemeinde, da haben wir eine ganz einzigartige Verbindung. Man könnte das etwas wissenschaftlich ausdrücken, könnte man sagen, von Individualität und Sozialität. Also der Einzelne steht für sich vor Gott und wir sind in eine Gemeinschaft hineingefügt. Jeder steht allein vor Jesus. Wir kommen nicht kollektiv zum Glauben. Das ist wie mit diesem Drehkreuz in den Kaufhäusern. Da kann immer nur einer gleichzeitig durch. Und so ist das auf dem Weg zu Jesus. Das ist das Individuelle. Aber durch Jesus, wenn wir dann zu ihm gehören, werden wir miteinander verbunden. Und zwar in einer übernatürlichen Weise. Das gibt es in keiner Partei und in keinem Verein. Wie wir als Jünger Jesu Christi, als seine Gemeinde, übernatürlich miteinander, fest miteinander verbunden werden. Das ist etwas Besonderes. Ein großes Geschenk. Individualität und Sozialität. Und so wohltuend und wichtig diese Gemeinschaft der Christen ist und zu allen Zeiten war, so gefährdet ist sie auch von Anfang an gewesen, bis heute, immer wieder. Und genau diese Spannung der gefährdeten Gemeinschaft begegnet uns heute Morgen in unserem Predigttext, wenn wir die Apostelgeschichte fortsetzen, die uns heute zu den Versen 17 folgenden führt. Was war da eigentlich passiert? Sie haben den Bibeltext vor sich, der heute dran ist, als Paulus nach seiner langen und gefährlichen Mission endlich in Jerusalem eintrifft. Er hatte es ja lange angekündigt, dass er dahin kommen wollte. Da erwartet ihn dort einerseits ein liebevoller Empfang. Das steht in den Versen 15 bis 17 und ihr Text ist dann ab 18. Ich will die drei Verse davor nochmal vorlesen. Und nach diesen Tagen, also der Reise, machten wir uns fertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es kamen aber mit uns auch einige Jünger aus Caesarea und führten uns zu einem alten Jünger mit Namen Mnason aus Zypern, bei denen wir zu Gast sein sollten. Das war also ihre Anlaufstelle in Jerusalem. Als wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gern auf. Sie werden also freundlich empfangen. Das ist das eine. Aber andererseits betritt Paulus ein Minenfeld von Konflikten. Das sollte schon am nächsten Tag deutlich werden. Im Vorfeld hatte Paulus sich bereits darauf eingestellt. Er hatte den Römern geschrieben in Vorbereitung auf diese Reise, dass sie für ihn beten sollten, wenn er denn nach Jerusalem kommt. Und er hatte geschrieben in Römer 15, Vers 31, helft mir durch eure Gebete, damit mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen auch willkommen ist. Warum sollte er denn nicht willkommen sein? Er ahnte etwas. Und es gab einen Punkt, an dem dieser Konflikt immer wieder aufbrach. Das erscheint uns auf den ersten Blick fernliegend, dieser Konflikt. Als ob uns das heute gar nicht betreffen würde, aber bei genauerem Hinsehen hängen wir genau mit drin. Lesen wir die Verse 18 bis 22. Am nächsten Tag aber, nachdem er angekommen war in Jerusalem, ging Paulus mit uns zu Jakobus, der das schreibt, ist Lukas. Lukas und die Mitarbeiter, die den Paulus begleiten auf dieser Reise. Und es kamen die Ältesten alle dorthin, die Ältesten von Jerusalem, die Gemeindeleiter. Es war eine große Gemeinde inzwischen geworden. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst, nämlich den des Paulus, getan hatte. Als sie aber das hörten, lobten sie Gott und sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, wie viel tausend Juden gläubig geworden sind und alle sind Eiferer für das Gesetz. Ihnen ist aber berichtet worden über dich, Paulus, dass du alle Juden, die unter den Heiden wohnen, den Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und auch nicht nach den Ordnungen leben. Was nun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist. Das Verhältnis von Juden und Heiden, das war in der Gemeinde Jesu von Anfang an schwierig. Wir sind in unserer Reihe ja schon öfter darauf gestoßen. Von Anfang an war das schwierig. In der Liebe zu dem Herrn Jesus waren sie sich einig, dass sie ihn brauchten, sein Opfer, das er am Kreuz gebracht hat. Aber wie ging man richtig mit der jüdischen Tradition um? Wenn einer zu Jesus kommt, dann bringt er ja sein bisheriges Leben mit, jeder von uns. Wir haben ja schon eine gewisse Biografie, zumindest wenn wir uns als Erwachsene bekehren. Keiner kommt als ein unbeschriebenes Blatt, der schon im fortgeschrittenen Alter Christ wird. Aber wie ging man richtig mit der jüdischen Tradition jetzt um, mit dem, was man da mitschleppte? Was einen geprägt hat, das schüttelt man ja nicht einfach ab, als wäre es ein alter Schuh. Jakobus galt als Sprecher der konservativen Judenchristen in Jerusalem. Er wird in diesem Gespräch begleitet von den Ältesten der angewachsenen Gemeinde. Die Apostel, also Petrus, Johannes, sind zu dem Zeitpunkt offensichtlich nicht in der Hauptstadt, sondern unterwegs, sonst wären sie garantiert auch dabei gewesen. Hätte den Paulus wahrscheinlich gefreut, wenn sie dabei gewesen wären. Und mit Paulus kommt nun die ganze Delegation der jungen Gemeinden aus Kleinasien, die sich ja an dieser Kollekte für Jerusalem beteiligt hatten. So treffen sie dort zusammen. Und dann stehen sich diese beiden Giganten gegenüber, Jakobus und Paulus. Nein, es ist nicht ihr erstes Aufeinandertreffen. Sie sind sich wahrscheinlich schon dreimal vorher begegnet, zum Beispiel beim Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15. Aber es ist doch jetzt eine sehr spezielle Situation. Jeder von ihnen repräsentiert eine große Gruppe der jungen Christenheit. Judenchristen, Heidenchristen. Beide Bewegungen waren durch Gottes Gnade enorm gewachsen in den zurückliegenden Jahren. Und dafür stehen auch jetzt die führenden Mitarbeiter, die sie begleiten. Der Paulus mit seiner Truppe und der Jakobus mit seinen Ältesten dort. Und beide, Paulus und Jakobus, wissen garantiert auch um die Gerüchte, die kursierten, dass ihre Positionen kritisch zueinander standen. Und da gab es den Vorwurf der Jakobus-Anhänger: Naja, der Paulus, das ist so ein Revoluzzer, der hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Er ist zu weit gegangen, hat sich zu weit entfernt von der Tradition. Und dann gab es die Paulus-Anhänger, die sagten, ja, der Jakobus, dieser Traditionalist, der vermischt das Evangelium mit dem Gesetz. Und nun treffen sie sich und Paulus redet zuerst. Vers 19. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Sein Bericht wird bestätigt durch die Vertreter der jungen Gemeinden, die dabei stehen. Die können sagen, ja, so ist es gewesen, so hat sich das Evangelium ausgebreitet in Kleinasien, so hat Paulus gepredigt, das ist so. Und hier werden sie wahrscheinlich auch die Kollekte überreicht haben bei der Gelegenheit. Das wird nicht eigens erwähnt, aber es ist naheliegend. Und Paulus betont, wenn Sie hier in Vers 19 sehen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Also er macht deutlich, das haben wir uns nicht selber ausgedacht, dieses Konzept, sondern das hat Gott gemacht. Wir handeln nicht nach eigenem Gutdünken, nicht auf eigene Faust, sondern wir haben im Auftrag Gottes gehandelt. Im Gehorsam Christi. Und was machen die Jerusalemer? Die hören geduldig zu und sie stimmen zu. Und dann machen sie ihr Einverständnis deutlich. Und das sehen sie daran, dass hier steht in Vers 20, als sie das hörten, lobten sie Gott. Sie sagten, ja, da hat Gott gehandelt. Wir freuen uns mit euch. Buh, und ich glaube, der Paulus wird einmal durchgeatmet haben. Ja, da war die erste Schwelle schon mal überwunden. Diese grundsätzliche Zustimmung. Aber Jakobus spricht auch gleich eine kritische Frage an. Er erzählt von einem ernsten Vorwurf, den einige über Paulus in Umlauf gebracht haben und der sich inzwischen ausgebreitet hatte wie ein Virus, dieser Vorwurf. Sehen Sie Vers 20. Bruder, sagt er, du siehst, wie viele tausend Juden gläubig geworden sind. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Ihnen ist aber berichtet worden über dich, dass du alle Juden, die unter den Heiden wohnen, den Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und sollten auch nicht nach den Ordnungen leben, nach den jüdischen Ordnungen. Sie merken auffällig, der Jakobus sagt Bruder zu Paulus, er betont also die geistliche Verbindung, die sie haben. Und er schließt sich diesem Vorwurf auch nicht an, er zitiert das nur, er sagt, das wird behauptet, Paulus. Das ist im Umlauf. Und hier hatten die Gegner eine ganz interessante Mischung von Lüge und Wahrheit zusammengemixt. Sie haben es wahrscheinlich schon gehört. Das war ja richtig. Paulus hat gesagt, die Beschneidung ist nicht heilsnotwendig. Und für Heiden sowieso nicht, aber auch für Juden nicht. Und bestimmte jüdische Vorschriften, Reinigungsgebote, religiöse Feste sind für unser Verhältnis zu Gott nicht erforderlich. Nicht erforderlich. Durch Jesu Kreuz, durch Jesu Auferstehung ist doch eine völlig neue Situation entstanden, Leute. Paulus hatte aber seine jüdischen Volksgenossen keineswegs bedrängt, dass sie sich von allen Ordnungen abtrennen sollten. Er hatte gesagt, ja, es ist eine neue Zeit angebrochen, aber Paulus hatte nicht gesagt, ihr dürft eure Kinder auf keinen Fall beschneiden lassen. Er hat nichts dagegen eingewendet. Paulus hat auch nicht gesagt, ihr sollt keine jüdischen Feste mehr feiern. Paulus war ja selbst zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen. Es ist völlig töricht, ihm das vorzuwerfen. Er würde alle Feste abschaffen wollen. Und erinnern Sie sich, Apostelgeschichte 16, Paulus hatte kurz vorher den Timotheus noch beschneiden lassen. Also von wegen, dass er total die Beschneidung abschaffen wollte, hatte er nicht gesagt. Man muss das sehr differenziert hier zur Kenntnis nehmen. Ja, aber Paulus hatte betont, für die Versöhnung mit Gott sind diese Dinge nicht nötig. Jesus allein genügt zum Heil. Jesus genügt. Daran ließ er nicht rütteln. Das musste immer klar sein und klar bleiben. Man darf auf keinen Fall von den Heiden als Bedingung zum Glauben fordern, dass sie sich noch beschneiden lassen. Und auch die Juden sind frei darin, wie sie mit ihren speziellen Traditionen umgehen. Lesen Sie mal den Galaterbrief, da wird das ausgeführt. Und natürlich hatte Paulus für seine persönliche Lebenswende, das muss man auch sehen, drastische Worte gefunden. Er hatte sehr klar zwischen vorher und nachher unterschieden. Nehmen Sie mal nur, was Paulus in Philipper 3 schreibt. Das ist natürlich starker Tobak, wenn er sagt, ab Vers 7, Philipper 3, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesus meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Dreck, da steht das Wort für Kot eigentlich. Es war drastisch. Und Paulus sagt nicht, das alles ist an sich Dreck. Hätte er nie gewagt. Das wäre teilweise auch von Gott angeordnet gewesen für eine frühere Zeit. Aber Paulus sagt, verglichen mit Christus bringt mir das alles für das Heil nichts. Jesus ist alles und er genügt völlig. Und im Hinblick auf das Heil ist all das, womit ich mich angestrengt habe und versucht habe, mich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, Dreck fürs Heil. Das hatte Paulus gesagt und das war natürlich sehr, sehr deutlich gewesen. Und wissen Sie, es gab auch damals genügend Traditionalisten, gibt's ja zu allen Zeiten, denen die Öffnung gegenüber den Heiden ein Dorn im Auge war. Ja, sie hielten das für oberflächliche Gleichmacherei. Was ihr da euren christlichen Konsens nennt, sagten sie, das ist nichts anderes als ein fauler Kompromiss, mit dem ihr das Judentum verwässert, nichts anderes. Und diese Traditionalisten beobachteten mit großer Sorge, wie viele ihrer Landsleute offen zur christlichen Gemeinde überliefen. Natürlich konnten die da nicht schnell zugucken. Und sie hatten natürlich ein starkes Interesse daran, den Paulus unmöglich zu machen, ihn in ein schiefes Licht zu rücken, seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Na klar. Ihn als einen abgefallenen Feind der jüdischen Sache darzustellen, als einen Büttel der heidnischen Unterdrücker. Auf Deutsch, sie wollten seine Glaubwürdigkeit in der jüdischen Welt ein für alle Mal ruinieren. Und diese Gegner profitierten von einer damals virulenten, aufgeheizten politischen Stimmung, einem weit verbreiteten Hass gegen die Heiden. Es gab einen nationalistisch gefärbten Hass gegen die Heiden. Können wir an den Quellen sehen. Und je näher man Paulus an dieses Feindbild Heide heranrücken konnte, umso weniger würden die Juden in Jerusalem und in aller Welt auf ihn hören. Das war gut kalkuliert. Ihre Propaganda stoppte natürlich nicht an der Grenze der Gemeinde. Man kann sich vorstellen, dass gerade die konservativen Judenchristen, denen ihre jüdische Tradition und Kultur ja noch wichtig waren, dass die sehr irritiert auf diese Berichte über Paulus reagiert haben. Sehr irritiert. Wenn da nur was dran wäre, dass der berühmte Heidenmissionar ein Feind des Judentums geworden wäre, das wäre schlimm gewesen. Und die Gegner des Paulus hatten den Judenchristen diese gemeine Karikatur von Paulus geradezu eingetrichtert, eingehämmert. Da steht ein interessantes Wort in Vers 21, ihnen ist berichtet worden, dass du das tust. Da steht im Griechischen das Wort katecheo, das heißt, sie haben Katechismusunterricht darin bekommen, dass du so ein mieser Typ bist. Das ist ihnen nachhaltig, indoktrinierend eingerieben worden, wer du angeblich bist. Die haben sich schon bemüht. Und Jakobus macht deutlich, jetzt gibt's Handlungsbedarf. Wenn wir die Sache so weiterlaufen lassen, dann reißt es die Gemeinde Jesu auseinander. Dann driften die Judenchristen und die Heidenchristen immer weiter voneinander weg. Dann wird die Einheit der Gemeinde Jesu immer mehr zerstört und immer tiefer unterhöhlt. Dann wird es auch erschwert, dass wir gemeinsam das Evangelium ausbreiten. Und jetzt stellt sich die dringende Frage in Vers 22 auf den Punkt gebracht, was nun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist. Ist ja auch gut und das muss man jetzt nutzen. Merken Sie, wenn Sie diesen Text lesen, und wir werden nächsten Sonntag die Verse 23 bis 26 dazu nehmen. Ich wollte das eigentlich schon heute machen, aber ich habe dann gemerkt bei der Vorbereitung, ich schaffe das heute nicht, es wird zu viel. Damit machen wir nächstes Mal Fortsetzung. Wie vorsichtig und behutsam und schonend diese alten Kämpfer hier miteinander umgehen. Behutsam. Jakobus legt das Problem ehrlich auf den Tisch. Er sagt, was geredet wird, aber er schlägt es dem Paulus nicht um die Ohren. Und sie wollen gemeinsam nach einer Lösung suchen. Und in diesen Stunden, da schenken diese beiden Haudegen uns und allen Christen ein Vorbild, was es mit der Einheit der Gemeinde Jesu auf sich hat. Und wie wir dieser Einheit dienen können. Und da sehen wir hier zwei Dinge. Als erstes sehen wir, was diese Einheit begründet. Das ist also Punkt 1, wenn Sie mitschreiben, was begründet unsere Einheit? Und dann werden wir Punkt 2 sehen, was belastet unsere Einheit? Aber erstmal eins, was begründet unsere Einheit? Was wird hier deutlich? Was ist unsere entscheidende Gemeinsamkeit? Mit anderen Worten, wodurch gehören wir zu Jesus? Was wird hier über die Juden gesagt in Vers 20? Schauen Sie nach, es wird gesagt, sie waren gläubig geworden. Und was wird über die Heiden gesagt? In Vers 25, das andere, was da noch kommt, in Vers 25 sehen wir nächstes Mal, aber was wird über die Heiden gesagt? Sie waren gläubig geworden, wegen der gläubig gewordenen Heiden und gläubig gewordene Juden. Vers 25 und Vers 20. Und entscheidend ist also nicht, ob wir aus dem Judentum oder aus dem Heidentum kommen, sondern dass wir gläubig geworden sind. Das ist das Entscheidende. Und gläubig geworden, das ist ein Terminus technicus, ein feststehender Begriff für Bekehrung. Sie hatten den Weg zu Jesus gefunden. Sie hatten Jesus als ihren Erlöser, als den, der für ihre Schuld gestorben war, angebetet, anerkannt, sich ihm unterworfen, sich ihm als ihrem König unterworfen und an die Fersen geheftet und ihm gedankt. Und jetzt gehörten sie ihm. Sie waren gläubig geworden an Jesus. Und liebe Geschwister, zur Gemeinde der Christen gehören wir einzig und allein dadurch, dass wir zu Jesus gehören. Dass wir im Glauben an ihm hängen, durch nichts anderes. Und darum auch diese Anrede, Bruder, das heißt, selbe Familie. In diese Einheit, in diese Familie wird man ja nicht auf natürlichem Wege hineingeboren, weil man aus der richtigen Tradition kommt. Das entscheidende Merkmal der Juden war ja nicht, dass sie beschnitten worden waren, sondern dass sie gläubig geworden waren. Und das entscheidende Merkmal der Christen war nicht, dass sie getauft waren, sondern dass sie gläubig geworden waren. Gläubig geworden an Jesus. Und wie tief auch Jakobus diesen Einschnitt verstanden hat, der durch das Evangelium gekommen ist, diese Zäsur, diesen Umbruch zwischen altem Bund und neuem Bund, das wird daran deutlich, dass er das auch über seine eigenen Leute sagt, über seine eigenen jüdischen Volksgenossen. Sie sind gläubig geworden. Sie müssen verstehen, aus traditioneller jüdischer Sicht war das nur bei Heiden notwendig, dass sie gläubig wurden. Die Juden gehörten ja sowieso dazu. Aber Jakobus, der alte konservative Jakobus, sagt, auch die Juden sind gläubig geworden. Das war ein Einschnitt. Und Paulus und Jakobus wissen beide, was die Einheit der Gemeinde begründet. Und sie wissen beide, wo die entscheidende Trennlinie verläuft. Wenn man in den Tempel schaute, dann verlief die Mauer zwischen Juden und Heiden. Das war die alte Trennlinie. Die Heiden durften nur in den äußersten Bereich, in den Vorhof der Heiden. Und dann das nächste Innenviereck war der Vorhof der Frauen. Da durften die Heiden schon nicht mehr rein. Und wenn ein Heide es wagte, in den Vorhof der Frauen, also ins Innere gewissermaßen des Tempelbereichs vorzudringen, dann konnte er mit dem Tode bestraft werden. Das war der einzige Fall, in dem die Römer Todesstrafe unter den Juden erlaubten. Weil dadurch viel Krawall und Ärger möglicherweise verhindert werden konnte. Und man hat im Jahr 1935 eine Inschrift gefunden, die wohl im ersten Jahrhundert vor dem Vorhof der Frauen angebracht war im Tempel. Und auf dieser Inschrift, da stand zu lesen, kein Heide darf den Sperrbezirk betreten, der den Tempel umgibt. Also kein Heide darf weiter als in den Vorhof der Heiden. Wer immer dabei ergriffen wird, ist für die darauf folgende Todesstrafe selbst verantwortlich. So stand das da. Eine deutliche Warnung. Da verlief die Trennlinie zwischen Juden und Heiden. Und Paulus und Jakobus wissen es besser. Diese Mauer, diese Grenze haben letztlich Menschen gezogen. Die wirklich wichtige Grenze verläuft an einer anderen Linie. Sie verläuft zwischen denen, die an Jesus glauben und denen, die nicht zu Jesus gehören. Denen, die gläubig geworden sind und denen, die nicht gläubig geworden sind. Da verläuft die Grenze, ihr Lieben. Und Paulus weiß, ein gläubiger Heide steht mir näher als ein traditioneller jüdischer Volksgenosse, der Jesus ablehnt. Da steht mir ein gläubiger Heide tausendmal näher. Und Jakobus wusste das auch. Auch Jakobus wusste das. Und wenige Tage danach wird dem Paulus das nochmal drastisch vor Augen geführt, als einige radikale Judaisten ihn kidnappen. Und zwar gerade in dem Moment, als er in den Tempel gehen will. Wohlgemerkt, das sind nicht die Judenchristen aus Vers 20, von denen da ab Vers 27 die Rede ist, sondern das sind Juden aus der Provinz Asien. Sie befinden sich wegen des Pfingstfestes, das war ein Pilgerfest, in Jerusalem. Und woher nehmen sie eigentlich das Recht, den Paulus zu kidnappen? Sehen Sie hier in Vers 27. Als aber die 7 Tage zu Ende gingen, was da geschieht, sehen wir nächstes Mal, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien, wahrscheinlich aus Ephesus. Da war Paulus ja 3 Jahre lang gewesen. Und sie erregten das ganze Volk und legten die Hände an ihn. Ja, warum denn? Und sie schrien, ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt, gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte, also gegen den Tempel. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Denn sie hatten Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen. Den, meinen sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Das ist die Situation. Und die ganze Stadt wurde erregt und es entstand ein Auflauf des Volkes. Sie ergriffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus. Und zugleich wurden die Tore geschlossen. Da war was los. Eine ganz, ganz eigenartige Szene, ein ganz grober Vorwurf. Ja, Paulus beleidigt das Volk, Paulus beleidigt die Tora, also die 5 Bücher Mose, Paulus beleidigt den Tempel, also alles, was die Identität des Judentums ausmacht. Massive Unterstellungen. Und dann das Schlimmste, er soll noch einen Heiden mit in den inneren Bereich des Tempels geschleppt haben, den Trophimus. Wie kommen Sie darauf? Sie hatten Trophimus erkannt, wie er mit Paulus in der Stadt gewesen war, aber doch nicht im Tempel. Und der Paulus hätte auch diese Provokation auf keinen Fall gewagt. Es hätte ihm auch überhaupt nichts gebracht, den Trophimus mit in den Tempel zu nehmen. Das wäre nur eine Provokation gewesen. Außerdem hätte die Tempelpolizei das schon verhindert. Zu Brezhnevs Zeiten konnten sie auch nicht einfach mal so in den Kreml reinmarschieren. Wahrscheinlich heute auch noch nicht. Also der Vorwurf ist völlig absurd. Nur weil sie ihn mit dem Trophimus in der Stadt gesehen haben, zu behaupten, er hätte ihn mit in den Tempel geschleppt. Tja, aber wie schnell lässt sich eine Menge aufhetzen? Das erlebt Paulus ja nicht zum ersten Mal, so geschieht es auch hier. Sie zerren ihn mit sich fort und zugleich verschließt die Tempelpolizei einen wichtigen Abschnitt des Tempels, wahrscheinlich die Absperrung zwischen Heidenvorhof und Frauenvorhof. Damit sie das Ganze erstmal prüfen und beruhigen können, damit der Tumult nicht auf den Tempel übergreift. Wenn sie schon außerhalb der Stadt gewesen wären, dann hätten sie den Paulus wahrscheinlich gesteinigt. Das wäre wahrscheinlich sehr schnell passiert, so auf dem Weg der Lynchjustiz. Und dann wäre seine Reise hier schon zu Ende gewesen. Aber Gott verhindert das. Er schickt die römische Besatzungsmacht, die das von der Burg Antonia aus ständig beobachtet hat, das Geschehen. Und wir werden nächstes Mal sehen, wie sie ihn retten. Vor den jüdischen Fanatikern. Aber dieser kriminelle Vorfall, der unterstreicht noch einmal für alle sichtbar, wo die entscheidende Trennlinie verläuft. Was die christliche Einheit begründet. die, die zu Jesus gehören, die gläubig geworden sind an ihn. In dieser Situation, in diesen Stunden wird aber nicht nur deutlich, was unsere Einheit begründet, sondern es wird auch deutlich, was unsere Einheit belastet. Und das müssen wir uns in einem zweiten Teil noch kurz ansehen. Was belastet unsere Einheit? Es gibt viele Faktoren, die die Einheit der Gemeinde Jesu belasten. Die werden nicht alle in diesem Text verhandelt, ganz klar. Also ein Aspekt ist sicherlich die falsche Lehre, eine Missachtung und Geringschätzung der biblischen Wahrheit. Sicherlich die schwerste Belastung für die Einheit. Und diese Geringschätzung der biblischen Wahrheit und der biblischen Lehre findet sich leider oft bei denen, die das Einheitsthema besonders häufig im Munde führen und die dann eine Einheit auf Kosten der Wahrheit anstreben. Aber hier in unserem Predigttext finden wir noch einen weiteren Faktor, der die Einheit der Gemeinde Jesu belastet, schwer belastet. Das Hauptproblem in Jerusalem war dieser gewisse Traditionalismus in den eigenen Reihen der Gemeinde. Bei vielen, die wirklich bekehrt waren, das sagt ja Jakobus, ganz viele haben sich bekehrt. Aber was sagt er noch über die? Er nennt diese Leute auch, sehen Sie hin in Vers 20, er nennt sie Eiferer für das Gesetz. Eiferer für das Gesetz. Und darin lag ein gewisser Sprengstoff. Die hatten den Weg zu Jesus gefunden, aber sie waren immer noch Eiferer für das Gesetz. Da steht Zelotai, Zeloten für das Gesetz. Das waren sie. Sie waren, zumindest stand das hier nicht, Eiferer, nicht Eiferer für Jesus, nicht Eiferer für die Mission, sondern Eiferer für das Gesetz. Und damit wir uns richtig verstehen, liebe Gemeinde, Eifer ist etwas Gutes, Leidenschaft, Hingabe, Hartnäckigkeit, Einsatzbereitschaft, Eifer. Das sind in der Bibel ganz positiv besetzte Haltungen. Wehe uns, wenn wir keinen Eifer haben. Ja, das sollte eigentlich für uns Christen nichts Außergewöhnliches sein, dass wir eifrige Leute sind. Dass wir voller Leidenschaft und Hingabe Christus dienen. Das haben wir auch gehört jetzt in der Lesung, 1. Korinther 9 von Herrn Kuhl, dass Paulus den Christen hier zum Beispiel mit einem Leistungssportler vergleicht, der alles gibt, der sich voll reinhaut, der wirklich mit Hingabe Christus dient und folgt. Aber die Leute von Vers 20, diese frisch gebackenen Christen, Judenchristen, die eiferten für bestimmte jüdische Ordnung und Gesetze. Das war das Problem. Ja, für bestimmte Gesetze, die im Alten Testament richtig gewesen waren. Feste Reinheitsbestimmungen für die Beschneidung. Dafür eiferten sie. Und für zusätzliche jüdische Traditionen. Hier steht nicht, dass sie nur dafür eiferten, aber das wird besonders betont. Sie erwarteten davon nicht das Heil. Das wird hier nicht gesagt. Sie wollten nicht gerecht werden durch das Einhalten der jüdischen Ordnung vor Gott. Das steht hier nicht. Aber sie hielten es für ihre Lebensgestaltung für ganz, ganz notwendig. Für ihre kulturelle Identität war das unverzichtbar für sie. Das war ihnen unheimlich wichtig. Und sie glaubten damit auch Gott zu dienen, dass sie sich an diese Sachen noch hielten und dass sie das hochhielten und dass sie das sehr betonten und dass sie dafür wirklich auch Leidenschaft an den Tag legten. Für diese zusätzlichen Bestimmungen. Und natürlich, diese Zeloten, die hätten diese in Anführungsstrichen Zeloten, aber so steht das Wort ja auch hier, die hätten die radikale Ausdrucksweise, mit der Paulus da in Philippa 3 seine Vergangenheit beschreibt, niemals übers Herz gebracht. Er hätte nicht sagen können, das achte ich für Dreck im Hinblick auf das Heil. Das hätten sie nicht sagen können. Ihr Herz hing noch viel zu sehr daran. Das war ein Problem. Und darum sprachen sie auch so schnell auf die Stichworte an, die ihnen von den Gegnern des Paulus ins Notizbuch diktiert worden. Ja, Tora, Beschneidung, Ordnungen, jüdische Feste. Und sie sagten, passt auf, dass das ja noch genügend Gewicht behält. Und Jakobus und Paulus merken, dass dieser Eifer zu einer Belastung für die Einheit der Gemeinde Jesu werden kann. Und liebe Geschwister, die Frage an uns lautet, wo eifern wir diesen Eiferern nach? Wo eifern wir diesen Eiferern nach? Müssen wir uns stellen, diese Frage. Wo eifern wir für Gesetze, die unser Herr den Menschen nicht auferlegt? Wo kämpfen wir auf Schlachtfeldern, die unser Herr uns nicht aufgetragen hat? Das ist die Frage, die sich zwingend daraus für uns ergibt. Wo sind wir diese gesetzlichen Eiferer? Ich weiß, dass man dieses Argument schrecklich missbrauchen kann. Es ist ein ganz beliebter Trick, unbequeme Wahrheiten dadurch abzuschmettern oder dadurch zu unterdrücken, dass man sie einfach als gesetzlich verdächtigt. Das geht ganz schnell. Dann sind sie weg vom Tisch. Dann sind sie auf dem Index. Ja, zum Beispiel, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist und nicht nur menschliche Glaubenserfahrung enthält. Das zu sagen, das ist nicht gesetzlich, sondern das ist ganz klar als Gottes Wille in der Bibel bezeugt. Das ist nicht gesetzlich, wenn wir sagen, die Bibel ist wirklich Gottes Wort und darauf müssen wir bestehen und dafür müssen wir eifern. Oder dass Frauen wichtige Aufgaben in der Gemeinde haben, aber keine Gemeinde leiten dürfen. Dass Frauen nicht die Gemeinden leiten dürfen und durch wegweisende theologische Verkündigung der Gemeinde vorangehen dürfen. Das zu behaupten, ist nicht gesetzlich, sondern das ist klar als Gottes Wille in der Bibel bezeugt. Oder dass der Geschlechtsverkehr in die Ehe gehört. Das zu behaupten, ist nicht gesetzlich, sondern das ist klar in der Bibel bezeugt. Etwas anderes ist zum Beispiel mit der Liturgie in der Gemeinde. Also wir sind davon überzeugt, dass es gut ist, wie wir hier unseren Gottesdienst gestalten. Natürlich sind wir davon überzeugt. Und dass es dem Willen Gottes gemäß ist, wie wir das tun. Das ist unsere Überzeugung. Aber es ist keine zwingende biblische Forderung, eine gesungene Liturgie zu haben. Oder irgendeine andere Liturgie. Das ist keine biblische Forderung. Wir sind überzeugt, dass es gut ist und richtig ist, aber es ist keine biblische Forderung. Oder es gibt eine bestimmte Tradition, wonach im Gottesdienst nur Psalmen gesungen werden sollen. Beziehungsweise Lieder, die sich vom Psalmen ableiten. Nur die sollen gesungen werden, sagt eine bestimmte Tradition der evangelischen Christenheit. Nun, es ist gut, Psalmen zu singen. Aber andere Lieder deshalb abzulehnen, weil sie nicht direkt an Psalm oder Bibeltexte anknüpfen, das wäre gesetzlicher Eifer. Das steht nirgendwo in der Bibel, nirgendwo. Und belastender Eifer kann auch darin wirken, dass wir bestimmte Lieblingsthemen ständig auf die Tagesordnung setzen. Da ist so eine Predigtreihe für einen Pastor eine sehr hilfreiche Disziplinierung, weil sie einem im Grunde genommen die Predigtthemen immer vorschreibt und man nicht in der Gefahr steht, sie sich ständig selber rauszusuchen. Aber wenn wir bestimmten Themen, die müssen behandelt werden, die sind wichtig. Aber wenn wir diesen Themen ein Gewicht geben, das ihnen von der Bibel her nicht zusteht, dann ähneln wir diesen Eiferern für das Gesetz. Nehmen wir die Frage der Taufe. Das ist wahrlich kein unwichtiges Thema. Und die Bibel sagt uns einiges dazu. Und das sollen wir studieren und behandeln und beachten. Aber wenn wir so vorgehen, dass die Tauffrage im Mittelpunkt steht, dass sie alle anderen Fragen überragt, dass sie ständig zum Streitpunkt wird und dass je nachdem, wie einer in der Taufe steht, ich ihn für einen Christen erster oder zweiter Klasse halte, das ist gesetzlicher Eifer. Das fällt hier unter diesem Punkt. Dann geben wir, liebe Geschwister, der Tauffrage ein Gewicht, die ihr nicht zusteht von der Bibel her. Dann werden wir gesetzliche Eiferer. Oder nehmen wir manche Fragen, die unter uns Theologen sehr beliebt sind. Ich sage jetzt nur mal das Stichwort Limited Atonement. Wen das interessiert, dem kann ich dazu was zu lesen geben. Das ist so eine dieser typischen Fragen, die uns Theologen bewegt, die auch nicht ganz unwichtig ist. Da geht es um das Sühnopfer Jesu. Diese Frage hat ihr Recht und ihre Bedeutung. Aber sie ist nicht heilsentscheidend, liebe Geschwister. Und wenn wir diese Fragen traktieren, als würde sich daran das Wohl oder Wehe einer Gemeinde entscheiden, dann handeln wir wie diese Eiferer. Dann verschieben wir die Gewichte. Dann lenken wir ab und belasten unnötig die Einheit der Gemeinde Jesu. Wir müssen das diskutieren. An der richtigen Stelle und am richtigen Ort. Mit der richtigen Haltung. Und darum, liebe Brüder und Schwestern, lasst uns das immer wieder im Licht der Bibel prüfen. Lasst uns das prüfen. Wofür wir jeweils eifern sollen und wo wir uns möglicherweise in einem gesetzlichen Eifer verheddern, der die Einheit in der Gemeinde Jesu unnötig belastet. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und da müssen wir auch Gottes Hilfe immer sehr anrufen und in Anspruch nehmen. Und so schenken uns Paulus und Jakobus hier eine gute Lektion für die Einheit der Gemeinde. Wir haben gesehen, erstens, was begründet die Einheit der Gemeinde? Jesus selbst. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dich ihm als deinem Erlöser und Herrn anvertraut und unterworfen hast, dann gehörst du dazu, egal was sonst noch sein mag. Er begründet unsere Einheit. Und was belastet diese Einheit? Es ist die falsche Lehre, Es ist das Auseinandertrennen von Wahrheit und Einheit, aber es ist auch daneben ein Eifer für das Gesetz, wo wir eigenmächtig Dinge betonen, die die Bibel so nicht betont, die der Bibel und ihren Vorgaben so nicht entsprechen. Und in den nächsten Versen, das kommt dann nächstes Mal, zeigen uns Paulus und Jakobus noch, was die Einheit bestärkt, was sie bewahrt. Also wir haben jetzt gesehen, was sie begründet und was sie belastet, und wir werden nächstes Mal sehen, was bestärkt die Einheit. Ich hoffe, Sie sind dann alle wieder dabei. Die Frage an diesem Tag in Jerusalem war, wie kann Paulus den verunsicherten Judenchristen deutlich machen, dass er nicht zum Gegner des Judentums geworden ist? Und das war auch wichtig für seine Mission unter den traditionellen Juden. Und wie kann er ihnen helfen, dass sie keine weiteren Vorurteile gegen die Heidenchristen aufbauen? Und wie kann den Heidenchristen geholfen werden, dass sie sich nicht als Christen zweiter Klasse fühlen, aber auch nicht auf die Judenchristen herabsehen? Wie kann die Einheit in der Gemeinde Jesu bestärkt und bewahrt werden? Das werden wir am nächsten Sonntag genauer studieren, an den Versen vor allem 23 bis 26. So viel will ich nur heute schon verraten. Das Prinzip, das uns diese beiden Haudegen, Paulus und Jakobus, hier vorleben, ist Rücksicht und Demut. Das ist das Prinzip. Rücksicht und Demut. Wie sich das auswirkt, sehen wir nächsten Sonntag, aber dafür beten können wir schon in dieser Woche, dass unser Herr Jesus Christus uns Demut schenkt. Demut und die Bereitschaft, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Rücksicht ist etwas anderes als Feigheit. Rücksicht ist etwas anderes als ständig faule Kompromisse zu schließen. Rücksicht ist die Frucht von Demut, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Rücksicht und Demut können eines nicht. Sie können die Einheit der Gemeinde Jesu nicht begründen. Das kann nur Jesus selbst, seine Wahrheit, seine Vergebung. Wenn wir uns im Glauben an ihn klammern, begründen kann diese Einheit nur Jesus selbst. Aber Rücksicht und Demut können diese von Jesus geschenkte Einheit bewahren und bestärken. Und liebe Gemeinde, es ist Ansporn für uns, wenn wir sehen, wie inständig und wie besonnen Paulus und Jakobus darum gerungen haben. Weil sie wussten, wir gehören doch zusammen. Wir gehören doch durch den Herrn Jesus zusammen. Und darum ist es so passend zu diesem Predigttext, der gerade heute dran gewesen ist in unserer Reihe, dass wir gerade heute auch das Abendmahl feiern dürfen. Weil gerade im Abendmahl sichtbar wird, was die Einheit der Gemeinde Jesu ausmacht. Wir essen alle von einem Brot. Wir trinken alle im Prinzip von einem Kelch. Das heißt, wir leben von ihm, von unserem Herrn. Und wir dürfen zu ihm gehören. Und wir gehen zu seinem Mahl. Und dadurch, dass wir zu seinem Mahl gehen, zu dem er uns einlädt, dadurch stehen wir dann plötzlich nebeneinander. Und so wächst die Einheit der Gemeinde Jesu, dass Jesus uns ruft und wir kommen zu ihm. Und indem wir zu ihm kommen, stehen wir beieinander und miteinander. Und dürfen ihm gemeinsam nachfolgen, uns auf diesem Wege stärken, uns auf diesem Wege festhalten und getrost gemeinsam seinem Ziel entgegengehen. Das ist die Einheit, die nur unser Herr Jesus uns schenken kann. Und ihm wollen wir dafür danken. Und wir wollen uns von ihm immer wieder neu erbitten. Rücksicht und Demut. Amen.